Herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, herzlich willkommen an euch alle.
Ah, hier sind wir wieder, heute mit einem ganz spannenden Thema, was, wie ich finde, auf jeden Fall. Welpenkauf ohne Reue, so erkennst du einen richtig guten, seriösen Züchter.
Ja, genau. Oder zumindest einen Menschen, der sich sinnvoll mit der Nachzucht von Hunden auseinandersetzt oder schon mal aus oder verschiedene Blickwinkel darauf hat.
Ja, also wir wollen besprechen, warum die Wahl des Menschen, die, wie du ihn gerade beschrieben hast, so wichtig ist. Und ihr Hörerinnen und Hörer solltet am Ende der Folge dann auch wissen, wie ihr so einen Menschen findet.
Ja, also du bist da, glaube ich, ziemlich gut im Bilde, weil du dich ja gerade sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast und über die Retriever-Schiene natürlich auch ganz doll drin bist in Zuchtverbänden oder mit der Idee, wo man sich, glaube ich, objektiver ein Bild verschaffen kann, wer was macht. Aber vielleicht sagst du erstmal was dazu.
Ja, ja. Also es gibt ja Züchter, die einem Zuchtverband angehören und es gibt Züchter, die das eben nicht tun. Und ich bin damals, als Carlo zu uns eingezogen ist, vor 11 Jahren, knapp 11 Jahren, an die Steffi geraten, meine Züchterin, die mir Carlo zugewiesen hat am Ende. Und das war durch Zufall tatsächlich eine Züchterin, die dem VDH angehörte. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich habe nur gegoogelt und wollte einen schokofarbenen Labrador haben. Das war mein Ziel. Und bin dann über Steffis Webseite an sie gekommen. Und das war wirklich ganz, ganz großes Glück. Denn im Nachhinein habe ich für mich ja festgestellt, dass ich mit den Hunden nicht nur einfach draußen ein bisschen Beschäftigung mache, sondern super gerne auch auf Prüfungen gehe und die Hunde, Begleithunde prüfungsmäßig gerne führe, Wesenstest mache und mich damit viel, viel mehr auseinandersetzen werde, als ich eigentlich gedacht habe. Und dafür brauchst du einen Hund mit echten Papieren. Und
also der VDH ist der Dachverband, nur damit wir das...
Genau, genau. Also es gibt ja ganz oben drüber den internationalen Verband, das ist der FCI. Mhm. Und in Deutschland ist es dann der VDH. Und wenn man dann wieder kleiner runterbricht, gibt es zum Beispiel den Deutschen Retriever Club oder den Labrador Club oder den Golden Retriever Club. Und alle Züchter, die so einem Verband angehören, müssen sich an bestimmte Zuchtrichtlinien halten. Und das finde ich so wichtig, da ein bisschen genauer hinzugucken und eben nicht den Hund irgendwo über Kleinanzeigen, über einen Vermehrer zu beschaffen, nenne ich es jetzt fast mal.
Und trotzdem muss man ja im Blick haben, dass es durchaus einige alternativere Verbände inzwischen gibt, die nochmal ein anderes Bild oder wieder zum Ursprung zurück wollen von einem gewissen Hundetyp oder sich überwerfen in den Verbänden, wie es ja so auch häufiger in Vereinsmachenschaften ja passiert. Mhm. Das heißt, es ist nicht immer direkt der Rückschluss, ist jemand nicht im Verband, züchtet er nicht gut. Also das macht es nur für die Menschen immer unüberschaubarer, je mehr sich in die Breite aufmacht, weil ein Verband ja schon eine gute Idee hat. Also zu sagen, okay, wir wollen wesensstarke für die Arbeit, für den Teilbereich auch gut selektierte Hunde mit wenig Abkrankheiten bis gar keine im besten Fall, dass man Genpool im Blick hat. Das ist ja so die Öffnung, das Risiko. Ne? Wenn auf einmal der Genpool zu klein ist, dann hat man doch Inzestfaktoren, die berücksichtigt werden und immer wieder auftretende Erbkrankheiten. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Verbandes, ja auch darauf zu achten, einzuschätzen, wer mit wem wann verpaart werden kann. Und das macht eben das Seriöse aus eines Verbandes, macht es aber manchmal eben auch schwer, wenn Themen hochkommen, die krankheitsbedingt zum Beispiel da sind oder verhaltensbedingt auffällig sind, dann auch die Auflösung hinzubekommen, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir doch nochmal gucken, ob wir nicht nochmal einen Hund aus einem nicht unserem Verband übernehmen, der möglicherweise als Deckrüde oder als Hündin auch nochmal in Frage kommt. Da hat man früher also gesagt, da muss nochmal ein neuer Genpool, eine neue Idee rein. Das ist das Schwierige. Ja? Aber gerade wenn man irgendwie in sportlichen Bereichen sich ausbreiten möchte oder Dinge machen möchte mit seinem Hund, dann kann es notwendig sein, dass der Hund zumindest ordnungsgemäße Papiere hat, wie man so schön sagt.
Ja, manchmal weiß man das ja gar nicht. Also ich wusste das vorher nicht. Wie gesagt, ich wollte einfach einen chocolatefarbenen Labrador haben und hatte überhaupt gar keine Idee davon, dass ich irgendwann mal eine Begleithundeprüfung laufe oder eine Dummy-Prüfung.
Wobei für die normale Begleithundeprüfung braucht er ja keine Papiere.
Nein,
das ist ja alles
das
geöffnet.
Ist richtig.
Das geht ja um den Spezialbereich. Im jagdlichen Bereich ist es auch notwendig, dass er Herkunftspapiere hat, Nachweise hat. Da wird es überprüft, ob der Hund überhaupt zur Jagd zugelassen ist, ob es ein Jagdgebrauchshund ist oder nicht.
Mm.
Also da wird viel drauf geschaut. Und dann muss man wieder sagen, viele Menschen sagen natürlich, ich brauche keine Papiere. Das war schon vor 40 Jahren so. Der Züchter sagte, du, mit Papieren kostet er so und so viel Euro und ohne Papiere. Du willst ja nicht züchten, brauchst du ja nicht, ist er günstiger. Also haben natürlich viele Leute Hunde gekauft ohne Papiere. Ich weiß noch nicht mal, ob der vermeintliche Züchter damals überhaupt in der Lage gewesen wäre, ordnungsgemäße Papiere rauszugeben. Dann hat man eine Flut und das ist, glaube ich, für viele Menschen echt schwierig, von vermeintlichen Zuchtpapieren. Ja. Da werden neue Verbände gegründet, kleine eingetragene Vereine, die sich dann Verband der Hunde- und Katzenrasse verschreiben, die auf den ersten Blick einen Stammbaum drin haben, sehr, sehr gut aufgebaut sind, also imitierend aufgebaut. Das ist den Menschen suggeriert, dass sie da einen Rassehund kaufen würden. Und schleicht sich dann aber auch schnell mal eine andere Rasse mit ein. Es ist dann ein Hund, der vermeintlich so aussieht, aber vielleicht von innen her ein ganz anderer Typ ist. Und dann hat man plötzlich eine Wundertüte. Also deswegen, es macht Sinn, gut drauf zu schauen, aber eben nicht nur auf die Papiere zu schauen, sondern auch, wie werden die Hunde da groß? Das macht ja erstmal für mich das Seriöse aus eines Menschen, der sich der Vermehrung von Hunden stellt. Das ist nämlich eine riesige Aufgabe. Aber darauf zu gucken, okay, was stellen die denn da? Also das so als kurze Zwischen. Genau, du bist in dem Bereich natürlich unterwegs, wo man im Grunde alles VDH-Hunde hat, die auch im Retriever-Club sind und dementsprechend dann auch zu den Prüfungen nur mit den Papieren zugelassen werden.
Ja, wobei man da natürlich auch tatsächlich sagen muss, selbst unter dem Verband gibt es natürlich auch da Züchter, die nicht mehr so gute Arbeit leisten. Es wird zwar immer alles noch geprüft und es wird eine Wurfabnahme gemacht, aber da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht gehen wir da jetzt mal rein. Worauf muss eigentlich jemand achten, der sich bei einem Züchter einen Hund kaufen möchte? Und ich finde immer total wichtig, dass die Züchter Welpenkäufer zu Hause aufnehmen. Also einladen, sich das anzuschauen, die Wurfkiste anzuschauen, zu gucken, wer lebt eigentlich in dem Haushalt? Gibt es eine Familie? Sind da Kinder? Gibt es andere Hunde? Wie sind die Lebensumstände? Also da habe ich total viel Wert drauf gelegt.
Ich glaube, so eine wechselseitige Offenheit. Also es gibt
ja.
Also ich kenne Leute, die haben Vorstellungsgespräche bei Züchtern gemacht, die wahrscheinlich umfangreicher waren als meine Examen oder meine Examen. Aber gleichzeitig eben auch als Züchter mache ich mich natürlich auf. Also ich gebe einen Einblick in meinen Alltag, in wie gehen meine Hunde, wie gehe ich mit Hunden um, welche Ideen haben wir für diesen Hundetyp, was steckt so dahinter? Und das kann ein langer Moment sein, also eine lange Zusammenkunft, so würde ich es immer sagen. Und es ist eine wiederkehrende im besten Fall. Also die Leute kommen nicht nur einmal zur Abholung, sondern die kommen im Vorfeld zu einem Vorgespräch, vielleicht sogar schon bevor die Hündin aufgenommen hat, um überhaupt in den erweiterten Kreis zu kommen. Das ist nicht nur, das Hundkauf ist kein Schnäppchenkauf, also oder nicht mal eben im Vorbeilaufen kauft man einen Hund. Das darf durchaus geplant sein und ein seriöser Züchter guckt da auch darauf. Also das ist Leute, die mal eben sich gerade spontan überlegt haben, einen Hund anzuschaffen oder wollen die tatsächlich ein Leben miteinander verbringen und haben da auch schon gewisse Planungen vorgenommen.
Mhm.
Und dann geht's halt weiter. Also darf ich einen Hund anfassen? Darf ich ihn berühren? Ist die Mutterhündin da? Wären alles für mich extrem wichtige Sachen auch zur Entscheidungsfindung. Finde ich da den richtigen Hund? Also ich mit so einer Aussage, naja, die Hündin mag Menschen nicht so gerne oder die Mutterhündin, deswegen ist die nicht zugegen, dann wäre ich schon äußerst skeptisch, wenn ich nicht zufällig einen Hund haben will, der Menschen gegenüber skeptisch ist und vielleicht sogar übergriffig ist. Das sind so kleine Indikatoren, ne? Also ist die Mutterhündin zugegen, wenn die Welpenerwerber plötzlich im Wohnzimmer sitzen, und geht sie immer mal wieder rum, guckt sie nach, ob es ihren Welpen gut geht. Also auch der Fürsorgecharakter, der da drin steckt. Mhm. Ganz entscheidend, lässt der Züchter das zu, lässt der Züchter auch mal zu, dass man einen Moment mit dem Hund sehr innig hat, auch mal Dinge ausprobiert. Da macht sich, glaube ich, viel, viel dran fest. Auch da der Appell ans Bauchgefühl. Ja, Menschen, nehmt ein Bauchgefühl und hört rein. Würdet ihr euch vorstellen, hier groß zu werden? Ist das natürlich, was da dargestellt wird? Also mit dem Einfluss des Menschen hört ja eh Natürlichkeit auf. Haben wir es mit einer kompetenten Hundemutter zu tun? Wie sehen die Zitzen aus? Ist immer so eine meiner Fragen. Also habe ich eine Hundemutter, die komplett ausgefranste Zitzen hat, dann weiß ich relativ sicher, dass die Mutter sich nicht gut auch mal von den Welpen trennen kann. Dass sie denen nicht erklärt, ihr dürft jetzt gerade mal nicht an die Zitze. Da würde ich immer eine Frage stellen an den Züchter, an die Züchterin. Unterstützt du deine Hündin? Wie sieht's aus? Ist hier immer nur eitel Sonnenschein, oder gibt's hier auch erklärende und auch schon erzieherische und vorbildliche Funktionen?
Oder hat der Züchter vielleicht eine Ersatzmutterhündin, die das im Zweifel übernehmen kann, wenn die eigene Mutterhündin das vielleicht nicht so gut kann?
Da kann man evolutionär auch draufschauen, ne? Also zumindest bei den lebenden Beispielen der Urahnen, bei den Wölfen in der vierten Woche. Übernimmt ja das erste Mal im Grunde der Vater die Rolle der Betreuung der Welpen, weil die Mutter dann das erste Mal selber ein bisschen auf Jagd geht, weil das Essen vorher vielleicht nicht mehr ganz so hochwertig war. Und das kann man bei uns auch beobachten. Im Idealfall, also Mutter, Vater, die Konstellation haben wir immer seltener oder bis gar nicht mehr. Aber man hat vielleicht noch zwei, drei erwachsene andere Hunde, die in der Familienstruktur leben und plötzlich andere Aufgaben übernehmen. Also die Mutter erstmal die ersten Tage und Wochen für die Versorgung zuständig ist, dann aber auch ab und an tatsächlich auch mal Ruhe braucht. Und dann ist immer die Frage, kann jemand anders Dinge mit übernehmen? Kann es die Bespaßungstante sein, der ernste Onkel, wie auch immer man es bezeichnen mag. Aber habe ich dann ein ganz gutes Gruppengefüge. Also ich glaube sogar, manche Hundemütter als Alleinerziehende, und das ist gar kein seltener Fall, sind wirklich überfordert. Also neben dem, ich muss sie versorgen, auch schon die ersten erzieherischen Erklärungen vorzunehmen und das erwachsene Vorbild zu sein, ständig präsent zu sein. Da kann man gut nachfragen, gibt es noch weitere Hunde, dürfen die dazu, können, ab welchem Zeitpunkt durften die dazu? Auch das kann ja sehr spannend sein. Also ist eine Hundemutter sehr dankbar darüber, dass jemand anders hinzukommt, oder sagt sie, auf gar keinen Fall kommt hier jemand an, das ist alles nur meins. Und damit stellt sie natürlich schon viel dar. Das ist der wichtigste Bezugspunkt für die Welpen. Das ist ja erstmal die Mutter. Ja, eine Bindungsbeziehung, da passiert unglaublich viel. Danach sind es erst die Menschen, die versorgen, also die Züchterinnen und Züchter. Das ist in erster Linie erstmal die Mutter. Und je mehr Kompetenz sie hat, desto klarer wird vielleicht auch erstmal das Heranwachsen des Welpen. Und gleichzeitig muss ich halt schauen, dass ich als Mensch da schon drin bin. Und das passiert ja. Also das ist ja das Schöne. Also seriöse Züchter wiegen ihre Welpen. Die versorgen sie, die untersuchen sie tagtäglich. Das heißt, diese Welpen haben sehr, sehr frühzeitig auch schon Körperkontakt zu den Menschen. Die kennen die Wärme des Menschen, das Kurzaushalten von Situationen. Also die sind schon mit Dingen vertraut, die natürlich ein Hund, der in der freien Wildbahn groß wird oder ohne menschlichen Bezug, also mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und das ist ganz häufig sichtbar bei Vermehrern. Da haben die Hunde wenig Kontakt zu Menschen, außer zur Nahrungsaufnahme. Und vielleicht, wenn noch mal kurz was geputzt werden muss, und dann sind Menschen auch schon wieder weg. Also daran kann man immer so fühlen, auch wie verhalten die sich den Menschen gegenüber? Ist es total fremd, der Mensch? Oder sind Menschen wirklich, auch aus der Sicht des Hundes, dazugehörig? Und das sind alles wichtige Faktoren bei der Entscheidung, wo kaufe ich am Ende auch meinen Hund und woher kommt er? Und es muss nicht der überversorgte Hund sein. Also ich bringe mal so ein Beispiel. Ich komme zu vielen ZüchterInnen und Züchtern und wenn ich da reinkomme, es ist zu warm in dem Zimmer schon. Und ich sehe, dass alle Welpen einzeln liegen. Dann sage ich immer, Heizung runterfahren. Oder noch schlimmer, überall sind Wärmepilze, überall sind Heizstrahler so oben drüber, Wärmelampen. Und ich sage, das brauchen sie nicht. Der Wärmepunkt muss die Mutter sein. Also die Gemeinschaft muss sich wärmen. Das Beieinandersein ist essentiell, auch für das spätere Verständnis, wenn sie bei uns einziehen, dass wir nah beieinander sind, wir eine Gemeinschaft abbilden. Wenn die das aber als Welpe schon nicht können, weil es da viel zu warm ist, also die suchen gar nicht mehr die Nähe, die Mutter flüchtet schon, weil sie sagt, boah, das ist mir viel zu warm bei den Welpen. Wie sollen sie zu diesem frühen Zeitpunkt denn schon eine Bindungsbeziehung aufbauen, die auf Nähe und Zusammenhalt und auf Sicherheit beruht? Und das unterschätzen, glaube ich, sehr, sehr viele. Die machen mit einer guten Absicht, machen sie zu viel. Auch da ne, ins Gespräch gehen, hey, warum habt ihr denn so viel Heizpilze hier? Warum ist es bei euch immer so warm und ich muss jedes Mal mich komplett ausziehen, neben den Fragen, die du mir stellst?
Ja.
Ist es halt so, okay, läuft es hier gut miteinander und haben die alle einen guten Blick oder eben nicht? Das sind so, ich glaube, viele Kleinigkeiten, die man so ein bisschen, man geht nicht so die Checkliste los, okay, haben die hier eine Spielmöglichkeit und, wie viel Spielzeug liegt da, sondern erstmal durchzugehen, okay, wie ist denn das soziale Gefüge, sowohl zwischen den Hunden, als auch bei den Erwachsenen, die oder bei den Menschen, die mit in der Versorgung der Hunde sind.
Finde ich total wichtig zu sagen, würde ich mich hier wohlfühlen? Also wenn ich bei einem Züchter reinkomme und fühle mich direkt wohl, und habe ein gutes Gefühl dabei, wie die Welpen leben, dann sagt das ja schon viel mehr als eine Checkliste aus.
Ja, und ich muss es auch zu würdigen wissen. Also es wird ja häufig gefragt, ist der Preis angemessen für einen Welpen von Betrag X bis zu noch mehr? Also wenn ich mir genau anschaue, wie viel Arbeit das ist, und das werden viele Menschen ja erst feststellen, wenn der Welpe einzieht, wie viel Zeit es braucht. Und das ist am Anfang noch viel, viel mehr. Also alle paar Stunden, man muss zu präsent sein, man muss versorgen, man muss putzen, permanent nimmt man irgendwie Pisse und Kacke auf. Und alleine ein Essen vorzubereiten, je nachdem, wie groß der Wurf ist, kann das echt strapaziös sein. Und die Impfungen, die gute Versorgung, die gute Grundversorgung, auch durch seriöse Ärzte, das kostet tatsächlich an der Stelle auch nicht nur die Zeit, sondern auch den monetären Einsatz, den da Leute aufbringen. Und da ist ein Preis an manchen Stellen auch gerechtfertigt. Und erstaunlicherweise nehmen viele wirklich langjährige Züchter, glaube ich, viel, viel weniger für ihre Welpen als mal eben kurz irgendwo bestellt oder geliefert bekommt. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Vor allen Dingen, wenn es um Trennfarben geht, wenn es um besondere Zeichnungen geht, da werden plötzlich Preise aufgerufen und Hunde sind auf einmal verfügbar, was echt merkwürdig ist. Also wenn man sich ein bisschen mit Farbgebung auseinandersetzt, wie lange es dauert, um einen neuen Farbton oder einen dunkleren Farbton oder einen helleren Farbton einzubringen, dann ist es schon erstaunlich, wie viel plötzlich mal eben so auftauchen und wir alles bekommen können, wie wir es uns vielleicht auch ausmalen. Also ja, und das geht bei vielen aus meiner Sicht dann auch seriös arbeitenden Züchtern eben nicht.
Das, was du gerade sagtest, ist ja auch sehr wichtig, also mir war es total wichtig, dass die Hunde schon grundimmunisiert geimpft sind, auch die Welpen schon, und dass sie vor allem einen Chip haben mit einer Chipnummer, das ist auch sehr, sehr wichtig, und einen EU-Heimtierpass.
Ja, und nicht nur den ersten Versorgungspass, also das kann ja auch passieren, ne? Also dieser blaue Pass ist erstmal relevant und alle Kennzeichnungen auch, was nachher möglicherweise, es kann auch mal passieren, dass ein Welpe tatsächlich über den Zaun klettert oder irgendwo unter sich durchbuddelt, dass er frühzeitig eben auch registriert ist und das macht sehr, sehr viel Sinn.
Ja, an dieser Stelle auch eine kleine Werbung, Tasso. Man sollte seine Hunde unbedingt bei Tasso registrieren.
Genau, und auch Tasso freut sich über kleine Spenden.
Wir werden nicht bezahlt dafür.
Nein. Es ist, da arbeiten auch ganz viele Menschen ehrenamtlich und sind unterstützend unterwegs. Und man glaubt gar nicht, wie häufig mein Hund mal ganz kurz weg ist und was das alles für Mechanismen auslöst. Und genau. Also,
ja, und ich sehe immer wieder Posts. Ja, ich sehe immer wieder bei Facebook oder Instagram, dass ein Hund weggelaufen ist oder gefunden wurde dann, eine Chipnummer hat, aber leider nicht bei Tasso registriert ist.
Ja, genau. Ja, aber dann, wenn er zumindest eine Chipnummer hat, ist es ja schon mal zurückzuvollziehen, wenn man ihn bekommt, wo er zumindest schon mal behandelt wurde.
Ja. Ja, vielleicht noch zu meiner Züchterin. Also die Züchterin von Carlo hat es damals auch total toll gemacht. Die Hunde sind mit Kindern groß geworden. Die konnten raus, die waren, haben einen kleinen Ausflug gemacht. Die ist mit den Hunden Auto gefahren, mit den Welpen schon. Also ganz, ganz viel erlebt. Und jetzt die Züchterin von Jackson, die Nina, die hat auch ganz viel mit den Welpen gemacht. Die sind tatsächlich ohne Wärmepilze ausgekommen, obwohl der Wurf ja im Februar gefallen ist.
Aber jetzt muss man auch sagen, also Nina ist natürlich selber Tierärztin, als Osteopathin, sehr, sehr klar, auch lange schon in der Hundeszene, hat einen super guten Blick auch dafür. Und da auch drauf zu achten, was passiert, was kann diese Mutterhündin, was kann sie nicht. Das war natürlich eine super Konstellation und wir waren jetzt auch die letzten Wochen so ein bisschen im Austausch darüber. Da sind schon gute Bedingungen.
Ja.
Du hast es gerade schon angedeutet, es muss dann nicht immer alles die Mutter übernehmen. Es kann auch sein, dass jemand anders aus der Gruppe gewisse Sachen übernimmt oder auch die Menschen, die da leben. Also wenn ich eine Hündin habe, die sich nicht auch mal von den Welpen isolieren kann und auch vielleicht mal nicht Nein sagen kann, dann ist manchmal auch der Mensch gefragt. Und wenn du da selber ein gut aufgestellter Mensch bist, der einen Blick hat für seine Hunde und die Bedürfnisse, dann springt der Mensch da ja auch schon mal helfend zur Seite seiner Hündin.
Ja.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den Welpenpreis zu sprechen kommen, weil wir uns natürlich überall auch immer wieder austauschen. Ich werde ganz viel gefragt, wie viel hat dein Welpe gekostet? Wie viel würdest du dafür ausgeben? Und also so ein Preis jetzt bei uns in der Retriever-Szene bei einem guten Züchter liegt bei 1.800 bis 2.200 Euro.
Ehrlich? Ich hätte mehr gedacht. Also ich würde auch fast sagen, dass ich mindestens 2.000 für angemessen halte. Vielleicht sogar einen Tick mehr. Und zwar aus dem Grund, ich finde, dass der Hund einen Wert hat. Und der muss manchmal auch monetär wirklich spürbar sein. Und wenn, naja, also ich finde mindestens 2.000 und es darf, muss nach oben hin nicht unendlich sein, aber ich bin immer wieder irritiert, wenn ich dann auf einmal einen Hund im Kurs habe, der 4.500 Euro gekostet hat und dann auch noch ganz viele verschiedenste Krankheiten hat und in einem desolaten Zustand eigentlich bei den Menschen die ersten Wochen lebt. Und es dann ja nochmal zu extremen Kosten kommt und einfach auch zu Unwohlsein zwischen Mensch und Hund. Und dann finde ich, die dies wirklich seriös betreiben, dürfen auch sich trauen zu sagen, doch, bei uns hat es auch einen Preis. Wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Also das ist mir ganz wichtig. Wer das mal ein paar Wochen mitgemacht hat, die 8 Wochen, die mindestens da sind, der weiß, dass der Züchter, selbst wenn er 10 Welpen hat, daran keinen Gewinn macht. Also wenn man die Zeit mal gegenrechnet, die Umorganisation von Alltag, also klar, es ist einiges planbar, aber nicht exakt planbar und die Welpen kommen nicht immer in den Ferien, erstaunlicherweise, aber häufig bei Vermehrern, die schaffen es dann trotzdem irgendwie nochmal da ranzugehen, aber bei seriösen Züchtern kommen die Hunde dann, wenn die Läufigkeit so weit ist, dass die Stehtage sind und dann auch noch der Rüde pünktlich kommt. Also oder auch mal nicht aufnimmt und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein riesiger Kostenapparat und das ist nicht gewinnbringend. Nein. Zumindest nicht, wenn man nicht mehrere Würfe pro Jahr macht und das schon automatisiert ablaufen lässt.
Ja, da hast du mir gerade noch ein Stichwort zugeworfen, mehrere Würfe im Jahr. Ich finde, daran kann man das auch erkennen, wenn die Mutterhündin nicht jedes Jahr 2 Würfe hat. Sowas gibt es ja auch bei den Vermehrern tatsächlich, dass die Hündin in jeder Läufigkeit nochmal belegt wird.
Ja.
Und die Mutterhündin meines Hundes, die hat jetzt den 2. Wurf gemacht und das sind, glaube ich, innerhalb von 4 Jahren, also sehr ausgewählt.
Ja. Ja, ich habe auch so einen Blick, also meine Prea-Hündin kommt von einer exzellenten Züchterin, die seit über 30 Jahren gemeinsam mit ihrer Frau züchtet. Die beiden machen das wirklich mit Herzblut und das ist wirklich toll. Und mein Hund kommt aus einem 14er Wurf. Also da waren 14 Welpen, das ist wirklich riesig groß. Und ihre Mutter, also die Oma meiner Hündin, ist mit in die Säugung eingestiegen. Also die hat nochmal einen Milcheinschuss gehabt mit 9 Jahren und hat mitversorgt. Das ist wirklich das ideale Familienbild. Mhm. Während unser Dackel, der jetzt bei uns eingezogen ist, knapp 2 Jahren bei uns ist, Die kommt, das war eine Vermehrerhündin. Also die hat das erste Mal einen Wurf gehabt mit unter einem Jahr. Und beim zweiten Mal hat sie nicht aufgenommen und dann werden die gnadenlos aussortiert. Und bis dahin hat sie nichts erlebt. Ist ein bildhübscher Dackel, aber die hat einen Deprivationsschaden. Die stabilisiert sich immer mehr. Das ist auch toll zu sehen, wie Hunde sich nochmal verändern können. Und die haben wir über eine Tierschutzorganisation sozusagen bei dem Vermehrer rausgekauft. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß, dass der das auf jeden Fall weiter betreiben wird. Aber es ging um das Lebewesen. Und das ist schon erschreckend, also wie Hunde als Ware gehandelt werden und der Umgang damit. Und an der Stelle kann ich immer nur sagen, habt Geduld, wenn ihr euch einen Hund anschaffen wollt. Bei seriösen Sachen geht es nicht von heute auf morgen. Man wägt ab, man fährt hin, man guckt sich Dinge an. Dann darf auch ein Züchter sagen, passt oder passt nicht. Die Lebensumstände, die du hast, werden möglicherweise nicht zu den Hunden passen, die ich hier züchte.
Das war ein schönes Schlusswort und eine gute Zusammenfassung, Sammy. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir für, das ist inspirierend. Also
ja,
so,
absolut. Noch
mal auf alle Ebenen nochmal die Gedanken machen, wo man Fragen sonst immer mal da und da beantwortet oder begleitend dabei ist, aber das macht viel aus. Ja.
Schaut nochmal bei Instagram oder TikTok oder Facebook oder YouTube vorbei. Da haben wir noch ganz, ganz viele Infos zu seriösen Züchtern. Und ja, ich würde sagen, bleiben wir dran? Bleibt ihr auch dran?
Ja, bleibt dran.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Dran. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.